Haus 1. Wir machen Podcasts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lila Podcasts. Wir sind heute in einer großen Runde zusammengekommen, nämlich zu viert. Mein Name ist Lena Sindermann und zu mir zugeschaltet sind
Laura Vorsatz,
Sham Jaff
und die andere Laura, Laura Lukas. Hi.
Wir sprechen heute darüber, was uns der Feminismus in Anführungsstrichen gebracht hat. Die Idee habe ich tatsächlich in die Redaktionssitzung mit reingebracht, inspiriert von einem Interview, was ich mal mit Soki gehört habe, die irgendwie so im Gespräch meinte, ja, das liegt alles am Feminismus, dass ich da und da hingekommen bin. Und das war für mich so ein richtiger Schlüsselmoment, wo ich dachte, ach krass, ja, so kann man es auch sehen. Weil zumindest mir geht's so, dass ich in meinem Feminismus immer sehr damit beschäftigt bin, zu kritisieren und Missstände, auf Missstände zu deuten und mich zu beschweren und irgendwie immer zu gucken, ja, was läuft denn noch schlecht, was muss sich denn noch ändern, aber das tatsächlich auch mal umzudrehen und zu schauen, was hat denn der Feminismus oder Feminismen auch schon Gutes gebracht. Das hat mich interessiert, ob ihr da aus euren Leben, aus euren Entwicklungen auch Situationen mitbringen könnt. Und vielleicht hilft es ja den HörerInnen auch, ihre Perspektive noch mal ein bisschen zu wechseln.
Du, ich habe richtig damit gehadert mit der Frage, ehrlich gesagt, als du sie reingebracht hast. Ich denke mir so, was hat der uns gebracht? Eine positive Betrachtung?
Das ist man gar nicht gewohnt.
Ich war genauso, ich bin die ganze Zeit gefühlt im Kritikmodus, im Kritisierenmodus. Ja. Und dachte mir so, okay, jetzt brauche ich erstmal eine Zeit, um irgendwelche Geschichten zu sammeln. Was hat sich wirklich in meinem Leben aufgrund von Feminismus verbessert? Wie war es denn bei euch überhaupt, über diese Frage nachzudenken?
Also so ein bisschen bin ich tatsächlich in so einem Kritikmodus auch geblieben, aber eben in Bezug auf mich selbst. Also ich habe echt so in den letzten Tagen und Wochen nochmal so ein bisschen so Abschnitte aus meinem Leben einfach so Revue passieren lassen und dann schon auch mit einer kritischen Selbstreflexion so ein bisschen überlegt, okay, wie war ich vielleicht früher drauf oder was sind mir früher für Dinge widerfahren, von denen ich heute vielleicht auch mit einem anderen Selbstbewusstsein sagen könnte, ich glaube, in der Form wird mir das nicht nochmal passieren. Oder da merke ich einfach, da habe ich eine krasse persönliche Entwicklung durchgemacht und da würde ich heute ganz anders auf bestimmte Situationen reagieren oder mit Sachen eben anders umgehen. Und deswegen fand ich die Frage oder auch die Vorbereitung auf die Folge total aufwühlend, weil so echt persönlich wurde dann.
Voll.
Ja, total. Dieses Vorher-Nachher hat mir auch sehr geholfen, weil als ich begonnen habe, über die Frage nachzudenken, war es eher so ein diffuses Gefühl von Veränderung, was ich aber schwer an gewissen, also Schlüsselmomenten oder sowas festmachen lassen konnte, weil es ja eben ein Prozess ist. Aber genau, dieses Vorher-Nachher hat es dann ganz gut aufgezeigt.
Und dann kommt aber ganz viel, ne? Wenn man erstmal richtig anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ist es so ein bisschen wie so ein Schneeballsystem, habe ich das Gefühl. Das ist, ich meine, so empfinde ich Feminismus auch im Allgemeinen. Das ist einfach so ein Schneeball-Effekt der Großartigkeit ist. Weil eins zum anderen führt, eine Erkenntnis zur anderen, eine Erkenntnis zu einer Veränderung. Eine Veränderung führt wieder neue Menschen in dein Leben, neue Bücher, neue schlaue Leute. Und ja, also ich, jetzt muss ich auch nochmal richtig ausatmen, weil es ist so viel, also so viele Sachen, die man dazu sagen könnte. Und mein allererster Gedanke dazu ging so in die Richtung, also boah, ohne Feminismus wäre ich gar nicht die ich heute bin. Und dann war so der zweite Gedanke war, nee, warte mal, das ist eigentlich gar nicht so hundertprozentig richtig formuliert, sondern es ist mehr so, dass Feminismen mir, und ich denke mal, da wird es euch vielleicht ähnlich gehen, eher helfen, die zu sein, die ich im Kern schon immer war. Also ist mehr so ein, wie so ein Schichten abtragen, ne? Also so als im Patriarchat sozialisierter Mensch, habe ich einfach immer wieder das Gefühl, man hat so viele Schichten von Dreck und Schmutz und struktureller Belastung quasi um sich, dass es so wie so eine, ja, so eine lebensfüllende Aufgabe ist, diese Schichten abzutragen, und dass Feminismus aber eben genau dabei hilft, diese Schichten abzutragen und zum eigenen Kern vorzudringen und auch das eigene Potenzial zu entfalten. Und dann gibt's noch eine Sache, an die ich tatsächlich sehr oft denke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was bei euch so aus der Schule hängen geblieben ist. Das war jetzt bei mir nicht ganz so viel. Außer zum Beispiel, Osmose ist Diffusion durch eine semipermeable Membran, was ich, glaube ich, in 80 noch auswendig im Schlaf aufsagen kann. Ist es vor allen Dingen eine Sache aus dem Philosophieunterricht. Ich mochte sehr gern Philosophieunterricht, und wir haben da mal das Höhlengleichnis durchgenommen von Platon, und das ist für mich einfach die Analogie schlechthin für Feminismus. Ja, das geht so, also man stelle sich vor eine Höhle, und in dieser Höhle leben Menschen, die angekettet sind, ist ein bisschen brutal dieses Gleichnis, die angekettet sind in dieser Höhle, und zwar so angekettet, dass sie sich weder bewegen können, also sie können den Körper nicht bewegen und sie können auch den Kopf nicht bewegen. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, nach links und rechts zu gucken, und sie sind nicht in der Lage, sich selbst anzuschauen. Das Einzige, was sie sehen können, ist die Wand vor ihnen. Hinter ihnen ist so eine Art halbhohe Mauer. Da ist auch ein Feuer, was Licht spendet. Dieses Feuer können sie aber natürlich nicht sehen, sondern nur den Lichtschein. Und auch der Ausgang dieser Höhle befindet sich hinter ihnen. Und dann, ja, muss man sich jetzt vorstellen, innerhalb dieses Gleichnisses, dass dann da halt so Menschen immer hin und her laufen und sich mal unterhalten und mal nicht und mal irgendwelche Sachen durch die Gegend tragen und mal nicht. Und die Menschen, die in dieser Höhle leben, sehen nichts anderes außer die Schatten dieser Menschen hinter ihnen vor sich an der Wand und halten das im Grunde für die Realität, weil sie nichts anderes kennen. Schon gar nicht wissen sie, dass dieser Lichtschein durch ein Feuer, das sich hinter ihnen befindet, erzeugt wird, dass da Menschen rumlaufen oder gar, dass diese Höhle einen Ausgang hat. Und ja, das passt für mich einfach wie Arsch auf Eimer, um es mal ganz auf Deutsch zu sagen. Ja, weil es ist zwar irgendwie echt anstrengend, diese Ketten zu sprengen und durchs Feuer zu gehen, aber es lohnt sich halt total, wenn man dann am Ende irgendwie aus dieser Höhle rausgefunden hat. Und deswegen ist dieses Höhlengleichnis einfach was ich sehr stark mit Feminismus oder mit, ja, feministischem Empowerment verbinde.
Voll interessant. Jetzt verstehe ich auch, wieso du dieses Gleichnis genommen hast.
Ja.
Also ich glaube, für mich persönlich, also wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, der Feminismus hat mir erst gezeigt, dass es einen Ausgang gibt. Ich glaube nicht, dass ich draußen bin. Ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, es dauert auch. Ja. Das ist eine sehr große Höhle.
Genau, also überhaupt zu zeigen, dass es vielleicht Wirkmechanismen gibt, die mich daran hindern, wie du schon meintest, die zu sein, die ich schon immer gewesen bin. Ich fand es auch sehr schön, wie du das formuliert hast.
Und ich finde, es gibt dann auch kein Zurück, ne? Also wenn man schon angefangen hat, ein, zwei Ketten zu sprengen, dann ist man ja nicht so, ja, okay, reicht mir jetzt. Ich merke, es ist zu anstrengend. Ich glaube, jetzt bleib ich doch an dem Punkt. Weil den Gedanken hatte ich am Anfang schon manchmal, als ich mich näher mit Feminismen beschäftigt habe, dass ich so dachte, ja, schon krass anstrengend jetzt mein Leben auch, ne? Also es gibt ja dann auch diese Killjoy-Phase, die ja dann irgendwie auch immer wieder kommt, dass man so, once you saw it, you can't unsee it, dieses Ding, ne, dass man dann überall Ungerechtigkeiten sieht, und ja, also das Leben wird dann einfach erstmal anstrengend, aber eine Option irgendwie zurückzukehren oder das jetzt alles wieder zu vergessen, gibt's halt einfach nicht.
Und also ich will es jetzt gar nicht zu sehr ins Negative schieben, wir kommen auch gleich auf jeden Fall noch zu ganz vielen positiven Geschichten, aber weil es gerade dazu so gut passt und auch nochmal zu diesem Gleichnis, es gibt schon auch so einen gewissen, also ich empfinde oft so einen gewissen Kummer. Also um in dem Gleichnis zu bleiben, wäre das dann sozusagen so ein Kummer über die vielen Jahre, die man in Ketten verbracht hat und an die Wand gestarrt hat und gedacht hat, so that's life. Und dann wird einem erstmal so richtig klar, was man eigentlich so verpasst hat, wenn man dann das erste Mal sozusagen vom echten Leben kostet. Und also ich habe für mich persönlich so ein Beispiel, ich trauere manchmal so ein bisschen über meine Jugendjahre, weil ich mich erinnern kann, dass ich sehr, sehr fixiert darauf war, dem Male Gaze zu entsprechen, ohne dass ich natürlich den Begriff damals kannte, ne? Oder dass ich sehr, sehr fixiert darauf war, wie ich aussehe, also jetzt gar nicht mal in so einem eingebildeten Sinne, aber so, dass es halt, also da sind teilweise Haarbürsten geflogen, weil ich halt irgendwelchen Normen nicht entsprach und irgendwie verzweifelt versucht habe, meine Haare zu etwas zu machen, was sie nicht sind, mein Gesicht zu etwas zu machen, was es nicht ist, etc. etc. Und ich mich heute manchmal frage, wo wäre ich eigentlich, wenn ich irgendwie so eine richtig coole, aufgeklärte Elfjährige oder so gewesen wäre, die halt einen Scheiß darauf gibt, wie sie aussieht und ob sie irgendwie likable für die ganzen Boys in ihrer Klasse ist, sondern einfach irgendwie mit im Chemiebaukasten spielt oder, keine Ahnung, irgendwie Jugend forscht, Pfadfinder, you name it, weißt du? So, also für mich hat das so viel Raum eingenommen, so dieser ganze Beauty-Kram. Ich meine, klar.
Aber gibt es sehr aufgeklärte Elfjährige? Laura, ich glaube, da vielleicht bist du auch zu hart.
Meinst du? Also ich hoffe.
Ich wollte gerade sagen, da bin ich ja heute noch nicht.
Genau.
Also das wünsche ich mir ja für mein Ich heute, ja, dass ich irgendwie mir denke, boah, es wäre so cool, wenn ich einfach jetzt darauf pfeifen würde. Ja. Und dann aber merke, ach, sobald irgendwas doch nicht, ja, irgendwie meinen Vorstellungen oder meinen vermeintlichen Vorstellungen irgendwie entspricht, dann ärgert mich das total. Also bestes Beispiel, ich habe letztes Jahr die Pille abgesetzt und meine Haut ist Anfang des Jahres also explodiert und ich konnte überhaupt nicht darüber stehen, wie ich mir das oft gewünscht habe oder auch versucht habe, mir einzureden. Mich hat das total belastet und jetzt, wo langsam sich mein Hormonspiegel wieder einpendelt, merke ich auch, was mir für ein Stein vom Herzen fällt, weil ich doch dachte, boah, wenn das jetzt so bleibt. Und also ich kann heute immer noch nicht über die Sachen stehen, über die ich auch mit 13, genau wie du sagst, Laura, so in der Schulzeit war das natürlich alles noch viel, viel schlimmer. Aber auch heute merke ich, ich bin noch nicht ganz losgelöst irgendwie.
Ich gehe da völlig mit, muss ich sagen. Also vielleicht fangen wir auch schon an mit den positiven Geschichten, denn da kann ich gleich ansetzen. Denn bei mir war es tatsächlich so, dass der Feminismus, und das ist mir erst ehrlich gesagt so im letzten Jahr vielleicht aufgefallen, dass es vielleicht so ist, dass der Feminismus mir geholfen hat, das Ganze weniger, ja, so zu absolut anzusehen. Ich hatte lange Zeit eben genauso wie du, Laura Lukas, damit zu kämpfen gehabt, dass ich dem Male Gaze entsprechen wollte. Und der Male Gaze ist ja auch sehr divers, ne? Man weiß ja nicht, welchem Male Gaze man jetzt entsprechen möchte, ne? In verschiedenen Kulturen ist ja auch anders geprägt. Und
wollen wir das nochmal kurz erklären? Also ja, vielleicht können nicht alle mit dem Begriff
anfangen. Also der Male Gaze ist, vielleicht korrigiert ihr mich, aber der Male Gaze ist sozusagen die indirekten, aber auch direkten Forderungen an uns Frauen, wie wir auszusehen haben, wie wir attraktiv sind, wie viel wir wiegen sollen, wie viel wir, was weiß ich, also so ihre bestimmten Vorstellungen davon, wie eine Frau zu sein hat. Und manchmal sagen sie das ganz direkt, manchmal aber auch sehr indirekt und trotzdem ist es aber kommuniziert.
Man hat das halt so internalisiert, ne? Man sieht alles, auch wir Frauen sehen alles durch so eine sexistische Brille, habe ich irgendwie das Gefühl, ne? Also Komplett. Man sieht sich selber so, aber auch alles andere. Also man kann sich gar nicht richtig davon loslösen.
Ja, wir halten das für völlig normal.
Einen neutralen Blick zu haben. Ja. Genau, wir halten das einfach normal, dass wir alles in so, ja, sexistischen, wie sagt man, durch so eine sexistische Brille würde ich es wirklich nennen, glaube ich, sehen.
Ich weiß nicht, ob das bei euch auch war, also bei uns waren es auf jeden Fall in der Schule die Miss Sixty-Hosen in den 90ern, Jahren, so, ne, die so super tief und knapp hängen mussten. Und dann aber auf jeden Fall auch ein Stringtanger, weil wer irgendwie Schlüpper getragen hat, der war ja sowieso schon mal nicht, ne, ihr wisst schon was, Material.
Ja.
Wir reden von 12, 13, 14-Jährigen, da sollte generell diese Frage noch gar keine Rolle spielen, ob wir für irgendwas brauchbares Material sind. Und dann aber immer schön den Stringtanger nochmal so ein bisschen hochgezogen, der musste dann immer oben so ein bisschen rausblitzen. Wenn ich mir heute rückblickend denke, Alter, warum? Warum hat es dann
jemand bewahrt? Ja, aber das kommt ja das kommt ja wieder gerade, habe ich das auch
ehrlich
das Gefühl, so.
Ich hatte die Hoffnung.
So diese 2000er Fashion kommt gerade wieder.
Nein,
aber genau, und der Feminismus hat für mich eben dann nochmal klargestellt, so deutlich gemacht, okay, es gibt so etwas wie einen Male Gaze. Und es gibt eine Art, wie du schon meintest, mit dieser Höhlengleichnis, gefällt dir immer mehr. So diese Ketten, diese Anforderungen auf einmal, wie ich mich zu verhalten habe. Und es hat, glaube ich, mit 14 angefangen, wo ich das dann wirklich krass gespürt hatte. Und jetzt bin ich ja 32 und also wenn ich jetzt über den letzten, letztes Jahr nachdenke, dann merke ich so, ich bin schon seit 4 Jahren nicht mehr auf die Waage gestiegen. Es ist mir komplett egal, wie viel ich wiege. Wenn die beim Arzt fragen, wie viel wiegst du? Ich bin so, oh mein Gott, keine Ahnung, habt ihr eine Waage da? Ich weiß es nicht. Und das es ist so befreiend, weil ich als ich jünger war, habe ich so viele, so oft darauf geguckt. Es war so, es hat mich ausgemacht, es hat mich beurteilt, wer ich bin, ob ich eben gut, schlecht, hässlich, schön bin. Und der Feminismus und überhaupt die ganze Kritik des Feminismus an dieser Herangehensweise mit dem weiblichen Körper, das hat mich ehrlich gesagt davon so ein bisschen, also nicht komplett befreit, aber es hat mir die Tür gezeigt. Also wenn ich hin und wieder mal, und diese Momente gibt es auch, bei irgendwelchen Läden shoppe oder sowas und dann trage ich etwas und es gibt einfach die Sache in meiner Größe oder sowas nicht, oder ich trage dann auf einmal irgend so eine ganz andere Größe, dann gehe ich nicht in die Dings hinein, so ich bin nicht genug, sondern ich gehe rein, das wurde so und so geschnitten. Passt nicht.
Und was für ein scheiß Laden, dass das bei Größe 38 aufhört. So, was los, Leute?
Ja, genau. Genau, oder ich gehe dann in die, vielleicht kann ich es mir irgendwie trotzdem selber schneidern oder so. Oder ich kaufe mir es in ganz, ganz groß und dann gehe ich zur Schneiderin und lasse es anpassen oder sowas. Also so komplett urteilsfrei an diese Sache rangehen. Und das hat mir tatsächlich, das hat mir der Feminismus gebracht.
Ja, das ist dieses nicht alles zu sich nehmen, ne? Also nur, also das, was nicht zu einem gehört, auch da lassen, wo es hingehört, ne? Also
genau.
Dieses It's not me, it's patriarchy. So, das ist die Struktur. Das bin ich nicht alleine. Und ich hoffe einfach ganz, ganz doll, dass wir es dem Feminismus zu verdanken haben in der Zukunft. Also dass die jetzigen 11-Jährigen oder die zukünftigen 11-Jährigen, dass die einfach durch bestimmte Social-Media-Kanäle, die es ja damals gar nicht gab, oder bestimmte Magazine, die es damals nicht gab, Reportageformate, Aufklärungsformate, bessere Biobücher, ich sag nur Klitoris, hallo, vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf zu sprechen, dass tatsächlich da jetzt eine andere Generation aufwächst, für die Tür eben von vornherein offen steht und die sie nicht erst mühsam aufstoßen müssen. Also das, denke ich, liegt auch auf jeden Fall am Feminismus, wenn es denn da Erfolge gibt. Und die gibt's, glaube ich. Möchte ich glauben.
Aber Sham, was genau hat dir dabei irgendwie geholfen? Also vielleicht können wir da nochmal reingehen, weil...
Komplett.
Also hilft es, dass du dich mit anderen Frauen ausgetauscht hast darüber, oder dass man irgendwie mehr vielleicht auf Social Media oder auch in, weiß nicht, anderen sozialen Netzwerken oder so einfach mehr Körperformen sieht? Da habe ich so ein bisschen das Gefühl... Ja. Dass wir ja mit, weiß nicht, der Bravo früher aufgewachsen sind oder mit anderen Zeitschriften, wo einfach nichts über Größe 34 irgendwie abgebildet war, und dass es schon hilft, dass wir mehr Körper sichtbar machen. Ja,
ja.
Aber
ja, also komplett wichtige Frage, auch weil das ist so ein schleichender Prozess gewesen. Also ich bin auch so in der Ära, ne, Christina Aguilera, Britney Spears aufgewachsen und die haben ja natürlich auch so ein bisschen Art Körperideal vorgelebt, und vor allem die Zeit, wo ich aufgewachsen bin, habe ich jetzt auch das Gefühl gehabt, wenn man die Rippen nicht zählen konnte, war man bereits schon overweight, also übergewichtig, und das hatte auf jeden Fall sehr einen großen Schaden angerichtet, und den habe ich dann sozusagen immer wieder abbauen müssen über die Jahre. Und ich glaube, das hat angefangen mit Social Media. Ich habe dann angefangen, so wirklich Oversize ist auch so ein Punkt, weil man nicht weiß, was man damit meint, aber eben Menschen zu folgen, die eben nicht dem Körperideal entsprechen, und die waren halt eben nicht in Magazinen abgebildet, die waren eben nicht in den Musikvideos abgebildet. Ich wusste zwar, okay, ich bin zwar mit Menschen befreundet, die irgendwie nicht alle in diesem Körperideal entsprechen, aber irgendwie fühlen wir uns alle gleich miserabel. Aber dann gab es dann diese Menschen online, denen ich folgen durfte, die stolz, selbstbewusst und so total froh und happy waren, eben überhaupt das zu machen, was sie machen. Und zwar nicht so dieser krasse Fokus auf ihr Körpergewicht. Das war einfach nur so, ich bin Schriftstellerin und ich mache genau das, was alle anderen Menschen tun. Oder ich bin Architektin und so sehe ich aus, aber ich mache auch, guck mal, ich habe auch so diese ganzen Häuser, dies, das und so. Es war immer so dieses so, es existiert gemeinsam und nicht diesen Hyperfokus auf den Körper zu legen. Und dann aber auch, wenn ich halt feministische Kritik gelesen habe, also dann tatsächlich mehr über das Thema gesprochen habe oder mit anderen diskutiert habe, da habe ich dann gemerkt so, okay, wir fangen echt an, das endlich aufzubröseln, woher das kommt. Dann kam die ganze Phase mit so Schönheitsoperationen bei meinen Freundinnen, die voll viele von ihnen haben Schönheitsoperationen gemacht, auch um eine Art Gesichtsideal und Körperideal zu entsprechen. Und erst hieß es, ja, wir machen es für uns selber. Das war dann für einige Jahre war dann das Argument. Und dann irgendwann hat es sich geändert in so, ja, ich habe es gemacht, weil es halt das mein Leben erleichtert hat. Es war das Körperideal, das ich entsprechen wollte. Und ich habe das Gefühl, im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren sind meine Freundinnen eher jetzt ganz woanders angekommen. Nämlich, ja, schade, dass ich es gemacht habe. Und es ist aber gar kein Shaming, was so Schönheitsoperationen angeht, like null, weil ich denke, jeder muss genau in diesem System, in dieser Gesellschaft ja auch irgendwie sich wohlfühlen, sich gut fühlen und macht das, was euch gut tut, aber dann darüber kritisch zu sprechen und sich dessen bewusst zu sein, von welchen Kräften man vielleicht getrieben ist. Das fand ich mega, mega, mega wichtig für mich selber, weil das gibt mir ein Stück Empowerment zurück, das gibt mir ein Stück Entscheidungsfähigkeit zurück, so, oder Bewusstsein ist das vielleicht das Wort, so.
Was so diesem Male Gaze entsprechen angeht, fällt mir auch ein, diesem Cool Girl entsprechen voll zu wollen, also dann, keine Ahnung, Glitzer voll blöd zu finden,
rosa auch,
also vor allem in der Jugend dann auch, genau, niemals
Pferde
rosa oder pink zu tragen. Und das ist so eine kleine süße Entwicklung, finde ich, die sich bei mir dann so angebahnt hat, dass ich dann irgendwann so war, pinker Lippenstift. Warum eigentlich nicht?
Wann hat das angefangen?
Oder wenn man mal
mit pinken Lippenstift?
Na schon, also ich meine, ich würde ja sagen, dass ich mich so näher mit Feminismen beschäftige jetzt auch durch meinen Podcast seit fast 2,5 Jahren irgendwie und dann zog sich das auch so mit rein, ne, dass man dann auch irgendwo mal so eine rosa Wand gesehen hat und so dachte, das macht ja voll gute Laune, das macht ja alles voll Sinn, aber zu dieser Cool Girl Geschichte hätte ich halt auch noch so einen Vergleich, dass ich diese Arbeitssituation mal hatte, als ich Werkstudentin war, wo ich quasi in dieser kleinen Firma, in diesem Startup die einzige Frau war und sonst waren das Männer, die irgendwas designt haben. Und wir waren so, also ich bin da so ganz okay gerne hingegangen, würde ich sagen. Ich kam irgendwie mit denen klar, ich habe da jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Stunden verbracht. Aber als das dann hieß, ja, morgen übermorgen kommt eine Praktikantin, war ich damals erstmal so, oh was, noch eine Frau? Ich bin doch hier, also so ein bisschen, wo sonst der Hahn im Korb irgendwie sitzt. Ne? Irgendwie hatte ich halt so dieses Gefühl, dass das halt, ne, ich habe da halt so diese Typen irgendwie und ich bestimme dann auch, wo wir irgendwie Mittag essen. Und ich hatte, glaube ich, einfach kurz so Angst, wenn die jetzt kommt, dann ist das irgendwie, dann verändert sich das halt. Und dann bin ich nicht mehr die Coole, die hier sozusagen alles zusammenhält.
Das Berühmte, sozusagen. Es kann nur eine geben.
Genau.
Ja, voll.
Also, ich meine, letztendlich war es natürlich so, als dann die Praktikantin Kinza heißt, sie kam, dass ich mich super gut mit der verstanden habe, dass alles viel besser geworden ist durch sie. Also sogar witzig, dass man irgendwie gute Arbeitstage hatte und wir uns so angefreundet haben, dass ich ihr dann später auch, keine Ahnung, einen Studiengang noch rausgesucht habe und sie dann tatsächlich auch hin ist und so weiter. Also es war, hat sich dann alles noch so total schön ergeben und an diese Situation muss ich einfach immer mal wieder so zurückdenken, weil das so offensichtlich, das habe ich mir doch nicht ausgedacht, so zu reagieren. Also warum auch?
Ja. Hey, das nennt man ja jetzt Pick-Me-Behavior.
Ach, echt?
Verhalten. Oh. Ja, das ist so, man
wieder was gelernt.
Man will ja sozusagen cool sein, man will anders sein als die anderen Mädchen. Die anderen, die mögen ja so Sachen wie weiß ich nicht, ihre Nägel irgendwie was anmachen. Ach, dafür habe ich doch keine Zeit. Für Make-up habe ich keine Zeit. Und alles irgendwie so doof finden, was andere Frauen tun oder was die meisten Frauen tun. Und ich bin ganz anders. Ich habe andere Interessen. Guck mal, Jungs, ich bin cool. Ich bin anders. Mhm. Und das ist
Mel Gaze. Pick me.
Ja. Genau. Ja. Das ist Pick-me-Verhalten. So,
oh, wähl mich. Kein Bock mehr drauf.
Und das jetzt eben so umgedreht zu haben, ne? Also jetzt natürlich ganz im Gegenteil, dann irgendwie eher zu schauen, wen treffe ich denn so? Mit wem habe ich denn so zu tun? Wie geht's denn den Frauen um mich rum? Und eben tatsächlich eher in Richtung, wir bilden Banden, wir finden uns über feministische Kämpfe, sage ich mal, auch zusammen. Und für mich hat sich dadurch auch so eine Art neue Bekanntschaft oder eine neue Art von Beziehungsform ergeben, weil vorher war für mich immer so, ja, okay, ich habe halt Freundinnen und ich habe halt irgendwie Bekannte, aber durch Feminismen gibt's jetzt irgendwie auch nochmal sowas dazwischen, dass man irgendwie einfach so Verbündete, so solidarische, ja, so Mitkämpferinnen sozusagen hat, was eben nicht bedeutet, dass man jetzt total befreundet sein muss, dass da alles irgendwie stimmen muss, sondern dass einem eben dieses gemeinsame Ziel oder so diese gemeinsamen Werte verbinden.
Also ich muss auch sagen, dass der Feminismus mir auf jeden Fall geholfen hat, auch andere Frauen cool zu finden und toll zu finden. Also genau eben so ins Zentrum zu rücken, auch von dem, was ich sehe und wahrnehme, weil ich schon das Gefühl habe, dass einem sonst als erstes Männer ins Auge springen, sei das irgendwie Schauspieler,
Schriftsteller
oder Künstler, was Musik angeht, Schriftsteller, genau. Und dass mir der Feminismus geholfen hat, da explizit auch mal oder viel mehr darauf zu achten, was machen eigentlich Frauen um mich herum und das dann zu supporten und das gut zu finden und auch richtig wahrzunehmen, wie einem das nochmal andere Perspektiven auch eröffnet, weil vielleicht dann doch Frauen auch ein bisschen andere Musik machen als Männer oder andere Bücher schreiben als Männer und dem Raum zu geben und da habe ich enorm von profitiert und
hast du das bewusst
da bin ich
gemacht,
ein bisschen
Lena?
Ja, irgendwann dann schon. Doch. Genau, also richtig in meiner feministischen Auseinandersetzung, dass ich dann irgendwie dachte so, boah, warum sind hier eigentlich so viele männliche Protagonisten irgendwie so um mich herum oder warum konsumiere ich so viel von Männern? Und dass ich dann echt mal versucht habe zu schauen, Frauen einfach einen größeren Raum zu geben in meinem Alltag und dass ich dann einfach gemerkt habe, dass davon profitiere ich total und da hat mir auf jeden Fall der Feminismus beigeholfen, weil ich das sonst gar nicht so reflektiert habe für mich. Ich habe das gar nicht so, das ist so ein bisschen auch wie diese Male-Gaze-Geschichte, dass man das nicht reflektiert, dass man das nicht wahrnimmt. Ich habe vorher nicht bewusst immer nur nach Männern geschaut, aber die sind einfach so viel präsenter überall. Und wenn man da so ein bisschen aktiv versucht gegenzusteuern, dann ist das total cool, weil ja, es gibt so viele Frauen out there, die mega sind und die auch sich dann so als Vorbilder für mich entpuppt haben, irgendwie auf die ein oder andere Weise.
Ja. Ich hatte,
und das schon bereichert.
Ich hatte damals auf Twitter, glaube ich, also das war vor 6 Jahren oder sowas, hatte eine Feministin auf Twitter geschrieben, so ab nächsten Jahr werde ich jetzt nur noch Bücher von Frauen lesen. Und ich habe dann diesen Tweet gesehen und ich denke so, wie sieht denn mein Bücherregal aus? Und bin dann zu meinem Bücherregal hin und habe dann tatsächlich so stapeln gestapelt, also okay, das klingt jetzt halt, ja, das hat ja so die so ein bisschen Genderzuweisung gemacht, was es auch ein bisschen Dings ist, problematisch, aber hab dann versucht so zu gucken, wie viele von denen sind da eigentlich so, Frauen. Und habe dann gemerkt, von all meinen Büchern waren so wenige von Frauen, also ich glaube 4, 5 oder sowas, die ich hatte und die waren halt irgendwie, also 3 davon waren Simone de Beauvoir und 1 war über Marie Curie und irgendwas anderes war aber was anderes. Also ich weiß auch nicht mehr. Aber dann gemerkt so, krass, ich glaube, ich muss dasselbe tun. Ich muss jetzt radikal umdenken. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. Bei mir genauso.
Ja, das mit dem Bücherregal, das ging mir auch ganz genauso. Und das finde ich ist auch wieder so ein schöner Schneeballeffekt, von dem wir ja vorhin schon gesprochen haben, dass wenn du halt einmal anfängst, ganz bewusst zu reflektieren, was habe ich denn hier eigentlich im Regal oder was lese ich denn gerade oder womit verbringe ich meine kostbare Zeit und anfängst, andere Bücher zu lesen oder dich mit Leuten zu unterhalten, Leuten zu folgen, deren Tipps mal nachzugehen. Ja, also was weiß ich, beispielsweise Theresa Bücker oder so, oder auch unser Buchtipp, ne? Da sind immer so viele Sachen dabei und das klappt sich so auf wie ein Fächer und es ist immer so ein bisschen wie Kind im Süßigkeitenladen und ich denke immer so, boah, geil, was kann man noch alles lesen? Und so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Und ich bin, ich versuche tatsächlich mir so einen eigenen Kanon aufzubauen in meinem Bücherregal. Und das ist auf jeden Fall auch eine Erkenntnis, die ich dem Feminismus zu verdanken habe. Auch weil, ich meine, gut, das hat noch andere Gründe, das hat vielleicht psychologische oder traumatische Gründe, aber ich habe mich auch lange Zeit wirklich für ein bisschen blöd gehalten. Also weil das, was wir so gemeinhin als Allgemeinbildung bezeichnen, das ist eigentlich von vorne bis hinten so patriarchaler, männlicher Kanon. Ja, also welche Leute man gelesen haben muss, welche Politiker man kennen muss, also jetzt bewusst männlich gegendert, welche Filme und Künstler und so weiter und so weiter. Das sind ja alles immer irgendwelche berühmten Männer gewesen. Und ich hatte oft so das Gefühl, ich weiß so wenig oder ich verpasse so wenig oder ich müsste viel mehr kennen. Ja. Und durch den Feminismus habe ich erst das Gefühl kennengelernt, wie cool das ist, wenn du wirklich deinem eigenen Geschmack vertraust und dein Bücherregal, dein Kanon dir selber aufbaust. Und man kennt ja auch in der Literatur diesen Effekt, dass man Männern so unterstellt, ja, Männer erzählen von Welt. Männergeschichten sind die objektiven Geschichten, die sozusagen für alle was erzählen. Und Frauen, da kommt ja auch dieser unsägliche Begriff Frauenliteratur her, die können ja nur Nabelschau betreiben oder die haben gar nichts zu erzählen oder was weiß ich. Und das mal zu kapieren, was das auch schon wieder für ein Brainfuck ist eigentlich, ne? Das ist so befreiend. Und da jetzt auch mal ein kleiner Literaturtipp von mir an dieser Stelle. Daniela Krien zum Beispiel ist eine Autorin, die ich gerade total gerne lese. Und da war ich regelrecht geflasht, als ich das erste Buch von ihr gelesen habe, wo es einfach um Frauenrealitäten und Frauenalltag geht, um Alltag zwischen Beruf und alleinerziehende Mutter sein, etc. etc. Wo ich mir gedacht habe, ja geil, na klar, das ist Stoff für Weltliteratur. Und wie lange hat man sowas abgetan als Frauen und Gedöns? So, ne? Also auch da, danke Feminismus.
Er hat uns aus der Monokultur rausgebracht, sozusagen. Das vielfältige Leben ist da und es wird immer vielfältiger.
Zum Glück. Und der nächste Schritt ist dann natürlich auch, das Ganze dann nochmal intersektionaler aufzudenken. Ja. Ne? Und dann eben zu gucken, wie viel weiße Literatur habe ich denn eigentlich im Schrank. Ne?
Oder wie viel queere Literatur habe ich auch im Schrank oder so.
Genau.
Also ich habe auch das Gefühl, ich komme auch ehrlich gesagt so langsam, sehr, sehr langsam, aber ich komme raus aus diesem binären Geschlechterdenken, so dieses so Mann, Frau, ne? So dieses so, welche anderen Perspektiven gibt es, von denen ich leider nichts wusste? Welche, die ich noch nicht gehört habe, welche anderen Bücher müsste ich jetzt lesen? Ich lese momentan Transgender Marxism, das Buch von, jetzt werde ich es wahrscheinlich falsch aussprechen, Gleason und O'Rourke. Und also auf jeden Fall mega schönes Cover und so.
Verlinken
und dann habe ich
es
gelesen und ich so, ah, okay, ja, Marxism kann ich ja sehr viel mit anfangen, über die Transperspektive will ich auch viel mehr wissen. So, und das beide zusammen finde ich mega gut. Und ich lese das und ich denke mir so, wow, ich habe so viel zu lernen und auch auf Twitter folge ich so vielen nicht-binären Menschen, so vielen queeren Menschen, wo ich mir denke, ja, okay, alles klar, jetzt möchte ich gerne eine safe person sein. Also jemand, wo auch Menschen aus meiner Kultur, aus der kurdischen Kultur und auch aus anderen Kulturen zu mir kommen können, die queer sind, die nicht binär sind und sich mir sich mir anvertrauen können und wo ich dann ungefähr weiß, mit welcher Realität sie zu kämpfen haben und dass ich dann nicht irgendwie davon ganz null anfange. Also da befinde ich mich momentan auf der Feminismusreise, weil Feminismus ist jetzt nicht nur was für uns Frauen, sondern einfach auch für alle Männer, alle queeren Personen, alle nicht-binären Personen, die einfach unter dem Patriarchat leiden.
Voll, ja. Und apropos andere Perspektiven, wir haben da ja auch noch eine Perspektive im Köcher, die wir noch nicht gehört haben.
Yes. Oh, ja, weil Schoko, fehlt. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Und das liegt einfach daran, dass Schoko eine kleine fleißige Arbeitsbiene ist, die in ihrem Volontariat momentan rund um die Uhr arbeitet. Ich hoffe, sie nimmt sich auch Zeit für ein bisschen.
Ich hoffe nicht. Hallo, Arbeitsrecht und so.
Genau, ich hoffe, dass sie da auch ein bisschen Auszeit hat. Aber sie hat uns auch eine kleine Geschichte geschickt, wo der Feminismus ihr Leben besser gemacht hat. Und ich denke, wir hören die jetzt mal einfach an, oder?
Jupp.
Es gab immer mal wieder Momente, wo ich Neues dazugelernt habe und dann angefangen habe, meine ursprünglichen Ansichten zu hinterfragen. Weil ich bin ja erst durch das Studium zum Feminismus gekommen. Das heißt, ich habe angefangen, meine bisherigen Ansichten zu hinterfragen und dann halt auch mit Leuten deswegen in Diskussion zu treten. Und es hat natürlich nicht allen Leuten gefallen. Also es sind dann so vergangene Beziehungen oder Freundschaften sind dann einfach daran zerbrochen, dass ich versucht habe, mich immer irgendwie weiterzuentwickeln, immer irgendwie meine Ansichten kritisch zu hinterfragen und das dann irgendwie auch von meinem Umfeld oder zumindest von meinem engeren Umfeld erwartet habe. Und dann ist man halt, ja, aneinander gestoßen, leider. Wir waren, glaube ich, zu 10 oder so unterwegs und es ging um die Frage, dass Frauen oft sexuell irgendwie belästigt werden und ob das als Kompliment zu nehmen sei oder nicht. Und ich war da mit anderen Cis-Männern auch am Tisch und mit einem von ihnen bin ich dann richtig in eine Diskussion, also eine richtige Auseinandersetzung geraten. Und dann hat sich irgendwie die Diskussion reingesteigert. Einige haben sich dann mitgemischt auf die eine Seite, auf die andere Seite und haben dann auch meine Ansichten hinterfragt. Also ob man das alles so streng nehmen müsste, wenn man so hinterherpfeifen zum Beispiel. Also daraus ist eine hitzige Diskussion entstanden. Und letztendlich ein, zwei Leute, also eine Person mindestens, aber zwei, drei Leute, die da an dem Tisch saßen, hatte ich dann an dem Abend verloren. Was dann natürlich auch schade war, was dann auch die Gruppendynamik zerstört hatte. Wir waren oft irgendwie zusammen unterwegs. Ja, und danach nicht mehr. Die hatten keinen Bock mehr auf mich. Ich hatte auch keinen Bock mehr auf die. Aber an demselben Abend hat sich dann auch eine viel bessere Freundschaft noch zu einem anderen Typen entwickelt, weil er die ganze Zeit auch meiner Meinung war. Und das war mir vorher gar nicht so klar. Also ich setze mich nur noch mit Leuten auseinander, beziehungsweise ich lasse mich nur noch von Leuten umgeben, die mir auch gut tun, von denen ich denke, deren Ansichten, deren Aussagen kann ich so unterschreiben. Oder sie bringen mich irgendwie auf eine andere Weise weiter. Also man muss ja nicht immer derselben Meinung sein, aber so eine gewisse ähnliche Grundhaltung ist schon wichtig. Sexismus nicht okay, Rassismus nicht okay. Dass Leute, die auch nicht davon betroffen sind, also weiße Cis-Männer zum Beispiel, dass sie dann auch mit unterstützend wirken. Und man nicht immer irgendwie die einzige Person sein muss, die das so verteidigt. Wenn ich das so vergleiche mit gewissen Situationen noch in der Schulzeit, wo ich noch nicht mutig genug war, auch für mich einzustehen, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, dass die Leute, mit denen ich jetzt abhänge, dass sie eine Atmosphäre kreieren, in der ich mich pudelwohl fühle. Also eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, man ist ja immer in so einem, sage ich jetzt mal, so einem Weiterbildungsprozess. Also so Einstellungen ändern sich ja auch immer wieder und man lernt Neues dazu und neue Ansichten. Und es kommt auch immer wieder bei mir vor, dass ich Aussagen von mir gebe, die eben nicht PC sind oder wo ich nicht so richtig drüber nachgedacht habe oder was verletzend ist. Und da finde ich es nochmal super wertvoll, dass ich von Leuten umgeben bin, die das dann auch konkret sagen. Also die mich dann zur Seite ziehen und sagen, hey, das kannst du so nicht sagen oder hey, hier hast du dich so und so benommen, das ist nicht so cool, weil es ist immer natürlich einfach, die Leute zu loben und zu sagen, hey, wie cool man denn ist und was man alles schon Tolles geschafft hat. Aber ich finde es irgendwie noch schwieriger, den Leuten zu sagen, hey, hier hast du dich voll scheiße benommen und das könnte vielleicht anders gehen. Weil, ja, das erfordert Mut, finde ich. Und Vertrauen, auf jeden Fall. Also das gehört auch zu so einem schönen feministischen Freundeskreis, dass man drauf zählen kann, dass man ermahnt wird, wenn man sich scheiße verhalten hat, aber dass man eben auch aufgefangen wird und einem die Fehler verziehen und dann, ja, dass man dann irgendwie zusammen weiter wächst.
Voll schön eigentlich, oder? Besserer Mensch sein und bessere Menschen anziehen. Danke, Feminismus.
Lernen, zuhören, voneinander zuhören, voneinander lernen, das, ja.
Also ich weiß gar nicht, wie ich mich da verhalten hätte bei dieser Situation, wo sie gesagt hat, es ging um sexuelle Belästigung oder das im Hinterherpfeifen und wenn da einfach Leute am Tisch sitzen und die sagen so, ja, also eigentlich ist das doch ein Kompliment.
Boah, ja echt. Hut ab, dass sie es getan hat, ne? Also Schoko, Grüße gehen raus. Richtig cool. Richtig, richtig cool.
Ja.
Da hat sie ja genau das gemacht. Sie haben gesagt, ey, du hast dich da scheiße benommen. Nee, für dich scheiße, da bin ich nicht d'accord. Und auch wie schön, dass sie dann daraus auch einfach eine Freundschaft mit jemand anderem entwickelt hat, was so ein bisschen unwahrscheinlich war.
Vor allen Dingen so eine viel tiefere, ne? Also ich finde es stark, dass sie diesen Switch hinbekommen hat von dem Fokus auf, ich habe da wirklich auch Leute verloren, was ja eigentlich ziemlich traurig ist. Aber wenn man dann überlegt, naja, okay, aber wie tiefsinnig war das tatsächlich? War das vielleicht nicht doch relativ oberflächlich? War das jetzt wirklich so nachhaltig zu tatsächlich Freundschaften, die auch so ehrlich sind und die ein Interesse daran haben, dass man sich auch weiterentwickelt?
Ja.
Ist echt super schön.
Ja, also Feminismus macht das Leben irgendwo anstrengender, aber eben auch echter und wertvoller.
Wo wir gerade von wertvoll sprechen, ich glaube, eine ganz wertvolle Einsicht ist wahrscheinlich auch die Klitoris. Das war jetzt mein Versuch für eine Überleitung.
Okay, ganz offiziell, der Award für die beste Überleitung des Jahres geht hiermit an Shamjab.
Weil ich erinnere mich, ist Laura Lukas, du hast gesagt, ich würde gerne noch über die Klitoris sprechen.
Ja, die Klitoris gehört unbedingt in diese Folge, Freundin der Sonne. Ich habe euch noch mal eine Jahreszahl mitgebracht. 1900, lasst mich noch mal nachgucken, fucking 98. Nochmal zum Mitschreiben, 1998, da war ich in der 4. Klasse, Freunde, hat man erst die Klitoris in ihrer heute bekannten Form entdeckt. Die australische Urologin Helen O'Connell, der haben wir das zu verdanken, dass wir jetzt mittlerweile wissen, dass die Klitoris nicht nur diese kleine Perle oberhalb der Harnröhre ist, sondern dass das eigentlich ein Riesen-Oschi ist, bis zu 10 Zentimeter lang, bestehend aus zwei sogenannten Schenkeln und zwei sogenannten Schwellkörpern, eine total wichtige Rolle bei der Sexualität, beim sexuellen Lustempfinden spielen. Und schön wäre gewesen, wenn ich das 1998 schon gewusst hätte. Ich weiß nicht, seit wann ich das weiß. Keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall erst seit meiner feministischen Reise. Was sagst du, Lena?
Ja, ich weiß es erst seit 2 Jahren. Ich habe einen Klitoris-Workshop mitgemacht und habe da überhaupt mich erstmal richtig, also habe auch gedacht, der Klitoris-Kopf ist alles, was wir brauchen, aber nein.
Ja, und wenn sie denn überhaupt mal eingezeichnet ist, also da nochmal Stichwort Biobücher, ich kann mich da wirklich auch noch dran erinnern. In unseren Biobüchern, da hast du da irgendwie zwei nackte Kinder, Junge und Mädchen nebeneinander, wäre ja auch schon mal schön gewesen, wenn es da auch schon mal mehr Vielfalt gegeben hätte. Und dann hast du da halt bei dem Jungen, hast du da gefühlte 15 Striche mit Bezeichnungen, ne? Und bei dem Mädchen ist so
innere, äußere.
Ja, nischt. Also dann wird irgendwie noch Vagina und Vulva miteinander verwechselt, genau. Oder, keine Ahnung, Jungs haben Penis und Mädchen haben nix. Wo man sich denkt, hallo! Also ich meine, wir haben, keine Ahnung, wie viel tausend Nervenenden mehr und oh, wirklich, da haben wir, da könnte ich mich in Rage reden, merkt man gar nicht, ne? Wie ich mich da in Rage
reden. Ja, die Klitoris ist ja einfach auch genauso groß wie der Penis im Durchschnitt.
Das ist ja auch sozusagen im Fötus sind das ja exakt die gleichen Anlagen. Also Klitoris und Penis und so weiter, das bildet sich aus exakt denselben Anlagen. Plus sogar der Erektionsvorgang der Klitoris ist im Grunde vergleichbar mit dem Erektionsvorgang des Penis. Aber jetzt sage ich auch schon wieder, ist vergleichbar. Ne? Jetzt mache ich wieder den Mann zum Role Model und furchtbar. Aber was ich auf jeden Fall noch erzählen muss, ich weiß, will ich das öffentlich erzählen? Doch, ich glaube, ich traue mich jetzt for the greater good sozusagen. Ich habe lange, lange Jahre einfach keine Orgasmen gehabt. Ich habe Sex mit Männern gehabt und wenn der Mann zum Orgasmus gekommen ist, dann war der Sex vorbei. Und ich habe das, also ich habe wohl schon gewusst, dass es auch so was wie einen weiblichen Orgasmus gibt, aber ich habe das einfach nicht weiter hinterfragt. Also total, das ist auch wieder sowas, wo ich rückblickend denke, hä? Und heute gehe ich halt mit meinen Sexualpartnern ganz anders um. Also wenn ich da irgendwie spitz kriege, dass die sich nicht wenigstens im Ansatz bemühen, da irgendwie ein gegenseitiges Ding draus zu machen, dann aber hasta la vista, ne? Und zwar besser gestern als heute. Ist immer noch schwierig, wollen wir mal nicht so tun, als wäre das leicht. Aber also,
wirklich, aber wie da schön, dass du da die Kurve gekriegt hast, Laura. So.
Oh. Ja. Ich habe lange diesen, habe an diesen Mythos von innerem und äußerem Orgasmus ganz lange irgendwie festgehalten und habe immer gedacht, dass es eben zwei unterschiedliche Art und Weisen wären und dann immer gedacht hätte, wenn ich nicht mit diesem inneren Orgasmus komme, dann funktioniert was bei mir nicht. Und habe eben auch erst in Auseinandersetzung damit, wie überhaupt die Klitoris aussieht und wie überhaupt Orgasmen funktionieren und so, erst verstanden, dass es nicht den einen richtigen Weg zu kommen und den einen falschen Weg zu kommen gibt, sondern dass ich einfach nur wissen muss, was mir gefällt und dass das dann total in Ordnung ist.
Ach, wie schön.
Ja, das ist neben der Hysterie übrigens so eine weitere Lüge, die wir Sigmund Freud zu verdanken haben. Mann ey, der Typ hätte sich auch einfach einbuddeln können.
Ja, also Feminismus bringt uns auch sehr viel Freude, also zusammengefasst.
Ja.
Ah, wie schön.
Wo wir gerade bei Freud sind, fällt mir noch eine andere Anekdote aus dem, oder keine Anekdote, eher so ein Phänomen aus dem Bereich Psychologie ein. Und zwar bin ich mal gespannt, ob ihr das auch kennt, beziehungsweise ich würde mal tippen, dass jede von euch das kennt und viele unserer HörerInnen das kennen. Und zwar ist es die sogenannte Fawn Response. Und das meint dieses reflexartige Lächeln, dieses reflexartige sich ja freundlich stellen in so Konfliktsituationen, was eben typischerweise häufig so weiblich sozialisierte Menschen machen, ne, dass sie irgendwie lächeln und Harmlosigkeit und Kooperationswillen demonstrieren, obwohl ihnen eine Situation gerade total unangenehm ist oder obwohl Wut eigentlich viel angebrachter wäre. Und das ist auch definitiv was, wo mich der Feminismus draufgebracht hat und wo ich auch ganz aktiv versuche im Alltag, mir das abzutrainieren. Also das geht sehr tief rein, es passiert fast automatisch, fast unterbewusst. Aber wenn ich es mitkriege, versuche ich das aktiv zu unterbinden und halt so zu reagieren, wie es der Situation eigentlich angemessen wäre. Also klassisches Beispiel ist, wenn mich auf der Straße jemand anlabert und eigentlich hat man ja, man hat sofort ein Gefühl, ob das okay ist oder ob das sich irgendwie seltsam anfühlt. Und jahrelang habe ich dann irgendwie freundlich, höflich noch eine Runde gedreht und noch eine Runde gedreht. Und mittlerweile habe ich mir echt angewöhnt zu sagen, ich habe gerade Nein gesagt. Ich glaube, einmal Nein sagen sollte reichen, oder? Also wirklich, das hat viel, viel Übung gekostet und kostet auch immer noch Überwindung, weil uns so antrainiert wird, immer fröhlich und freundlich und höflich zu sein.
Ja, voll. Also ist mir auch letztens passiert. Tatsächlich vor ein paar Monaten im Sommer war das. Ich war in Nürnberg, war bei der Familie und dann mit meiner Schwester sind wir nach Hause spaziert. Und das war so 11 Uhr nachts oder so. Und dann kam so ein Typ her und hat dann so, ist auf uns zugekommen und hat irgendwie meinte so, sorry, habt ihr ein Feuerzeug? Und ich meinte so, nee. Und dann holt er ein Feuerzeug raus aus seiner eigenen Jacke und macht es so an. Und dann merke ich schon so, okay, der Typ ist schon gerade durch, ja. Und fängt da an so zu reden. Und ich so, tut mir leid, wir haben gerade keine Zeit, wir gehen jetzt. Und dann geht er so die ganze Zeit hinterher und redet weiter, dies, das. Und ich drehe mich um und Laura, das war das erste Mal, dass ich das je gemacht habe und dass ich mich getraut habe bis heute. Das ist für mich ein Phänomen, so wie habe ich das gemacht? Aber ich drehe mich um und ich schreie ihn an, nein. Und das war so, also wirklich, ich habe in dem Moment so viel Gänsehaut verspürt, ich mir so, oh mein Gott, das habe ich gemacht. Und der schaut mich so an, richtig geschockt, schaute mich so an, so, die hat nicht auf offener Straße, hat sie mich gerade angeschrien, okay. Und dann nimmt sie so sein Feuerzeug wieder in die Jacke und geht einfach weg. Und dann gehen wir so ein bisschen weiter, so klein, weiß ich nicht, eine Minute sind wir weitergegangen und er dreht sich um und wirft mir halt irgendwelche Fluchwörter hinterher. Und dann merke ich so, oh mein Gott, was habe ich da gerade getan? Mhm. Ich war so froh, dass ich meiner kleinen Schwester in dem Moment gezeigt habe, weil die genau ist sehr oft sehr höflich, sehr freundlich. Und in dem Moment gezeigt habe so, ey, du musst dich in dem Moment einfach anders verhalten. So, ich war so froh, weil ich habe mich genauso wie du, wirklich Laura, genauso wie du jahrelang verhalten und immer wieder freundlich sein. Und das kann gefährlich werden. Das freundlich bleiben, glaube ich, ist gefährlicher als das Nein sagen.
Ja. Ich glaube auch, das ist langfristig gefährlich, bloß weil du auch gerade meintest, so, oh Gott, was habe ich getan? Oder ne? Ja. Dann rutscht einem erst noch mal kurz das Herz in die Hose. Das hängt ja, glaube ich, auch mit der wirklich realen Gefahr zusammen, dass man ja auch wirklich Angst hat, dann irgendwie aufs Maul zu kriegen.
Und ich habe
so,
hab in dem Moment alles riskiert. Ich dachte mir so, wenn es zu einer Schlägerei kommt, dann bin ich bereit. Aber das war so, ich muss jetzt da was machen, weil der hört nicht zu.
Ja.
Aber jetzt vielleicht, also ich habe das Gefühl, wir können bis morgen über positive Geschichten sprechen. Ich habe das Gefühl, Feminismus hat uns einfach kollektiv so viel mehr gebracht. Also wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, so Schoko hat das neue Freundschaften gebracht, ja. Laura, die hat das viel, viel mehr Freude im Sexleben auch gebracht, vor allem. Unter anderem, genau.
Unter anderem. Ja, aber auch diese Reise ist, glaube ich,
genau,
nicht lange
zu Ende. Laura Vorsatz, du genauso hast auch noch viel mehr Freundschaften dadurch entwickelt oder so, ne? Und auch Lena, du hast viel mehr Leute, viel mehr Perspektiven, auch genauso wie ich, so viel mehr Perspektiven kennengelernt. So, und dadurch, dass du dir so kritisch das nochmal durchexerziert hast, so welche Bücher lese ich, welche Menschen folge ich. Und mir hat es auch vor allem einfach auch ein besseres Verhältnis zu meinem Körper gebracht, also ein viel gesünderes. Ist noch nicht abgeschlossen, aber bei uns allen ist es, glaube ich, nicht abgeschlossen, sonst wären wir hier nicht, wären wir heute nicht da und wären wir heute nicht beim Podcast. Ich glaube, es hat uns sehr viel gebracht.
So auf den Punkt formuliert, gebracht hat es mir vor allem, dass ich verstanden habe, dass so meine individuellen Probleme oder Struggles, die ich so im Alltag habe, eben keine individuellen Struggles und Probleme sind, sondern egal in welche Bereiche man schaut, ob das eben Sexismus, sexuelle Belästigung ist oder Diskriminierung am Arbeitsplatz, ungleiche Bezahlung oder andere geschlechterspezifische Ungerechtigkeit, dass das eben alles aus einer Suppe herrührt sozusagen oder alles eben denselben Ursprung hat, nämlich das Patriarchat, und dass ich gemerkt habe, dass es eben anderen Frauen oder anderen Menschen eben ähnlich geht, genauso geht, und dass ich mich einfach nicht mehr so alleine mit den Dingen gefühlt habe, die mir so passiert.
Man merkt gerade nicht, wie sehr ich meinen Kopf so hin und her bewege, aber ja, wirklich, ja, genau das. Ja.
Und es ist so einfach dann doch auch manchmal. Also das würde ich jetzt gerne noch so ein bisschen mitgeben. Also weil wir jetzt alle, die hier gerade sprechen, das ja seit ein paar Jahren jetzt schon machen. Und vielleicht gibt es jetzt unter den HörerInnen welche, die das auch so ein bisschen abschreckt oder die so denken so, oh Gott, ich habe ganz viel Arbeit vor mir. Den möchte ich einfach mit auf den Weg geben, so einfach geduldig zu sein, so, weil es zahlt sich am Ende aus. So, also geh einfach durch sozusagen, ne? Und auf jeden Fall, es gibt halt wirklich so ganz kleine Stellschrauben, die schon super viel verändern können. Und man kommt dann einfach von einer Stellschraube zur nächsten. Und ein Beispiel habe ich noch mitgebracht, und zwar aus diesem Bereich Kommunikation so im Arbeitskontext. Und das ist zum Beispiel auch was ich, glaube ich, von Instagram habe. Ich weiß es leider nicht mehr von welchem Account, aber das ging so nach dem Motto E-Mail like a boss, ja. Und so Kleinigkeiten wie nicht zu sagen Entschuldigung für meine Verspätung oder Entschuldigung, dass du so lange warten musstest, wie es, glaube ich, halt auch wieder weiblich sozialisierte Menschen häufig machen, sondern einfach zum Beispiel zu schreiben, vielen Dank für deine Geduld. Oder was weiß ich, in E-Mails, wenn man dann schreibt, so, es wäre schön, wenn du noch jenes Paper oder jene jene Folie noch fertig machen könntest oder da nochmal drüber schauen könntest, einfach sagen, auf Folie 4 ist noch ein Fehler, korrigier den bitte noch. Viele Grüße. Tschö, weißt du so? und das sind so kleine Stellschrauben, die einem dann auch gleich wieder so ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, Respekt einbringen oder das Leben auch gleich wieder ein bisschen einfacher machen und so im Kleinen wieder so, ja, Schichten abtragen. Da sind wir wieder beim ja, Höhlengleichnis. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine individuelle Aufgabe ist. Also es sind einfach immer noch die Strukturen und unser aller Aufgabe daran, was zu ändern. Aber man kann halt auch schon im Kleinen für sich selbst was ändern, wenn man sich halt gewisse Dinge bewusst macht. So.
Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, glaube ich, da nochmal da den Fokus zu stellen, weil ich glaube, all diese Errungenschaften sind auch keine individuellen Errungenschaften, also all diese Erfolge, die wir heute jetzt vielleicht feiern, das konnte ich zum Beispiel nur, wenn es andere Frauen gegeben hat oder andere Menschen überhaupt gegeben hat, die feministisch gedacht haben oder die feministisch gehandelt haben. Und ich konnte es mir von denen abschauen, ich konnte von ihnen lernen, ich konnte sie kopieren, ich konnte sie, ich konnte daher mich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen. Und alleine im stillen Kämmerlein passiert da eher wenig. Von daher ist das eine gemeinschaftliche Aufgabe, ja, definitiv.
Ja, cool. Also mir hat das echt richtig, richtig großen Spaß gemacht, hier mit euch in dieser großen Runde dieses Thema einfach nochmal zu behandeln. Mir ist richtig das Herz aufgegangen. Ich hoffe, dass es vielen unserer HörerInnen genauso ging. Leider ist mir das Herzchen auch ein bisschen schwer, denn wir haben noch eine traurige Nachricht zu verkünden. Laura Vorsatz und Cham werden die Redaktion zum Ende dieses Jahres leider verlassen. Möchtet ihr zwei vielleicht nochmal mit uns teilen, was 2022 bei euch so ansteht?
Ja, aber klar doch. Also bei mir geht's vor allem darum, dass ich mich gerne auf meinen Podcast Feminismus mit Vorsatz konzentrieren möchte. Ich habe einfach gemerkt, neben Lohnarbeit zwei Podcasts zu koordinieren, da bin ich doch immer sehr stark an meine Grenzen gekommen und hatte zwar immer jede Menge Ideen, die ich in den Lila-Podcast mit einbringen möchte, aber immer wenn es dann dazu kam, die dann tatsächlich auch mal umzusetzen und sich für Folgen zu melden, habe ich dann so gemerkt, oh Gott, eigentlich stresst mich das gerade eher, als dass es mich freut. Und das war ja die ursprüngliche Idee. Ich freue mich jetzt aber total, dass ich nach dem Jahr Lila Podcast so krass viel gelernt habe. Also hier ist das Format ja auch echt nochmal anders. Das ist eher auch um Interviewformate geht, dass ich hier nicht wie bei meinem Podcast irgendwie zwei Monate an einer Folge schraube, sondern auch mal gelernt habe, wie man so ein bisschen schneller produzieren kann. Und vor allem, und ich denke, das werde ich auch am allermeisten vermissen, das im Team anzugehen. Also ja, das war ja auch das, was mich ursprünglich zum Lila Podcast gebracht hat, dass ich so gemerkt habe, immer so alleine im Kämmerlein darum zu schrauben und sich auch irgendwie nicht so richtig austauschen zu können. Ich habe mir das ja auch alles so ein bisschen selber beigebracht, als ich mit Feminismus mit Vorsatz angefangen habe. Aber genau, da war das letzte Jahr schon mal, also einfach total bereichernd, sich auch mit euch immer wieder auszutauschen. Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir das nach wie vor tun können.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, den kann ich mich eigentlich nur noch anschließen. Das ist total die lehrreiche Zeit, auch für mich gewesen. Es ist auch so überhaupt, eure Themenvorschläge dann auch nochmal so zu reflektieren, zu sagen, ah ja, interessant oder so sich mal über verschiedene Themen überhaupt Gedanken zu machen. So. Und in der Art und Weise, wie ihr das dann so durchexerziert habt und produziert habt, das war dann immer so, ah ja, sowas habe ich gar nicht mitbekommen. Und ich war immer sehr dankbar dafür, dass ihr diese Arbeit auch für euch genommen hattet. Bei mir ist es so, ich möchte für nächstes Jahr mir eine bessere Freundin sein tatsächlich und auf meine Gesundheit achten. Vor allem während der Pandemie, da habe ich gelernt, dass ja, ich sehr viel arbeite und das ist halt nicht heißt, nur weil ich zu Hause sitze, heißt es so vor allem, dass ich einfach weiterarbeite. Und da nächstes Jahr einfach ein Stück langsamer zu fahren und mir für andere Dinge Zeit zu nehmen, das schreibe ich mir sehr, sehr groß auf meine Fahne für nächstes Jahr. Aber trotzdem kann man mich immer noch weiterhören, also bei der Wochendämmerung mit Katrin und Holger oder auch eben bei meinem Newsletter What Happened Last Week, für alle, die es vielleicht nicht wissen, da mache ich, genauso wie bei der Wochendämmerung, da widme ich mich den Themen des Auslands eher. Genau. Ich habe einige Pläne und die brauchen eben Zeit und vor allem Fokus und das möchte ich mir jetzt schenken für nächstes Jahr. Darauf freue ich mich.
Ja. Richtig gut. Ja, richtig gutes Vorbild. Genau, also beide bleiben uns und euch, also als Stimmen in der Podcast- und Newswelt erhalten. Und ja, wir möchten uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure guten Themenideen, eure Perspektiven, eure herzliche, witzige Art. Und ihr habt einfach so, so viel dazu beigetragen, dass dieses noch junge Team so schnell zusammengewachsen ist. Wir sind ja auch erst seit 2020 in dieser Konstellation hier aktiv und haben zusammen dem Lila-Podcast einen neuen Anstrich gegeben. Ja, und es wird einfach nicht dasselbe sein ohne euch.
Ja, finde ich auch. Also ihr werdet mir auch auf jeden Fall beide ganz doll fehlen. Ich bin auch noch sehr gespannt, wie wir die Lücke dann jetzt füllen in Zukunft. Aber ja, ich kann eure Entscheidungen total gut verstehen und finde auch super, dass ihr da Entscheidungen für euch getroffen habt und ja, da eben auch auf euer Gefühl hört und auf das, was euch jetzt irgendwie gut tut. Und finde aber auch super, dass ich euch irgendwie weiter hören und dann doch auch ein Stück weit begleiten kann, weil ihr ja auch nicht von der Bildfläche verschwunden seid und euch ja auch noch mit feministischen Themen weiter beschäftigt. Aber ja, schade ist es natürlich trotzdem.
Wir ziehen sie uns einfach für ganz viele Kollaborationen.
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Hätte ich auch Lust drauf.
Ja, okay, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wenn ihr den Lila-Podcast mögt, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Gebt uns eine gute Bewertung bei iTunes, dann wird Leuten, die nach Podcasts suchen, der Lila-Podcast auch eher angezeigt.
Und wenn ihr es euch leisten könnt, dann unterstützt uns doch auch gern finanziell. Das geht zum Beispiel über Steady oder über Patreon, auch per Direktüberweisung. Ja, und auch wenn es nur 1 oder 2 Euro im Monat sind, dann hilft uns einfach jeder kleine Betrag. Und alle Möglichkeiten dazu findet ihr auf lila-podcast.de/unterstützen.
Und wenn ihr bei Apple Podcast, bei Steady oder Patreon ein Abo abschließt, dann bekommt ihr den Lila Podcast sogar völlig werbefrei.
Und wenn ihr nicht genug vom Lila Podcast bekommt, dann abonniert uns auch gerne auf Instagram oder auf Twitter.
Bei Twitter halten wir euch über aktuelle feministische Themen weltweit auf dem Laufenden.
Und bei Instagram bekommt ihr außerdem jeden Montag ein Lila-Tipp von uns aus der Redaktion, wo wir euch immer wieder Einblicke in unsere Arbeit geben.
Und ja, falls ihr ein kleines Unternehmen habt oder die Firma, in der ihr arbeitet, so ganz coole Sachen für FeministInnen herstellt, vertreibt oder anbietet, dann könnt ihr auch unterstützen, indem ihr im Lila-Podcast werbt. Dazu schreibt ihr einfach eine E-Mail an werben@haus1.fm.
Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1 und die Redaktion diesmal leiteten Susanne Klingner und Katrin Rönecke. Den Schnitt und das Sounddesign machte ebenfalls Katrin Rönecke.
Genau, und die Musik, die kommt auch von Katrin Rönecke, die ist sehr fleißig, die Katrin. Und das Cover von Slinger Illustration. Wir sagen für heute tschüss, ihr hört uns in 14 Tagen nochmal. Wir schieben für euch die Bonusfolge vom Sommer nochmal in den Feed. Diesmal für alle, egal ob Abo oder kein Abo. In dieser Folge haben Schoko, Lena und ich darüber gesprochen, ja, auf welche vielfältigen Arten wir schlechte Feministinnen sind, aber am Ende des Tages immer noch gut genug. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.